Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlagen der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sündenopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sündenopfer, Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist jetzt ausgeschlossen. Folgt das etwa aus dem Gesetz? Sofern das Gesetz zu bestimmten Leistungen auffordert? Nein. Sofern das Gesetz jedoch zum Glauben auffordert? Ja. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird und nicht, weil man bestimmte Gesetzesvorschriften einhält.
Amen. Super. So schön, euch alle zahlreich hier zu versammeln zu sehen. Danke, Musti. Vielmal. Hey, wir sind in der Römerbrief-Serie, wo wir durch einen Römerbrief gehen. Und es gibt kein spannenderes Buch oder Brief in der ganzen Bibel. Das ist ein fantastischer Brief von Paulus. Und wir sind heute im dritten Sonntag. Und ich möchte euch ermutigen, die letzten Predigten nachzuhören auf dem Podcast, wenn ihr sie verpasst habt, oder auf YouTube zu schauen. Ich möchte euch ermutigen, den Brief in daheim nachzulesen, mit uns mitzulesen. Weil ich habe am Anfang von dieser Serie gesagt, dass der Römerbrief so wie eine Masterclass ist. Der Paulus entfaltet dort seine Theologie. Und ich habe das verglichen mit dem Kochen. Ich habe in dieser Corona-Zeit angefangen, lernen kochen. Ich habe mir so eine Online-Masterclass abonniert, wo ich Geld gezahlt habe und online so ein Masterchef mir gelernt hat, kochen. Und ich kann es noch nicht so gut wie der, aber fast. Nein. Und Marisa und ich, wir sind so ein bisschen in das Kochzeug reingekommen und wir schauen so Serien über das Kochen und so. Und letzten Samstag haben Marisa und ich ein Jubiläum gehabt. Wir waren 6 Jahre verheiratet. Letzten Samstag. Fantastisch. Und dann haben wir gedacht, komm, das feiern wir jetzt mal. Wir haben gemerkt, wir haben das noch nie irgendwie gefeiert. Und haben gesagt, jetzt gehen wir mal richtig fett essen. Und wir sind ins Bad Bubendorf gegangen, in das Michelin-Restaurant rein und haben einfach mal das Portemonnaie geleert, haben wir gemerkt. Aber es hat sich gelohnt. Das waren 7 Gänge und so nach 4 Gängen kommt der 5. haben wir gedacht. Und dann sagt er einfach so, ja, das ist jetzt der 1. Gang. Und wir, uns ist der Laden so ein bisschen abend, oder? Und was ist denn das vorher gewesen, haben wir gefragt. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist einfach so ein bisschen Geschmäus gewesen und so. Und das ist fantastisch gewesen. Wir haben 3 Stunden gegessen. 3 Stunden. Wir sind fix und fettig gewesen und voll. Und wegen dem geht die Predigt heute auch nicht nur 30 Minuten, sondern 3 Stunden. nein, Spass. Das nicht. Aber ich habe am Anfang von dieser Serie gesagt, wir schauen durch einen Römerbrief und wir machen das aber nicht im Fast-Food-Modus. So McDonalds, schnell rein, so das Wichtigste rausnehmen und wieder raus. Sondern wir machen das in so einer Masterchef-Manier. Und wir hören Paulus zu, einem Theologen von den Theologen aus dem Neuen Testament. Und wir gehen tief ins Wort Gottes rein. Das heisst, ihr müsst parat sein und euch anschnallen. Ist das gut? Wir reden nämlich über 2 Gegenstände. Einerseits reden wir heute über das Kreuz, das ist das Thema von heute. Der Ort, wo wir als Christen glauben, ist das Entscheidende passiert, wo Gott an der Welt gemacht hat. Und der zweite Gegenstand ist heute die sogenannte Bundeslade, über das reden wir heute auch, über Bundeslade. Bundeslade ist eine Kaste aus dem Alten Testament. Gott hat Mose gesagt, er soll den bauen. Und Man hat Gottes Gegenwart dort verortet. Überall, wo die Bundeslade war, war Gott. Und man hat die Bundeslade ins Allerheiligste hier im Tempel, der heiligste Raum vom Tempel. Und Gott hat dort Mose begegnet, ist dort Mose begegnet. Und er hat Mose gesagt, er soll in die Bundeslade die 10 Gebote rein tun, die zwei Tafeln. Und der Bund, das ist das Gesetz, oder? Der Bund von Gott mit Israel. Und er hat gesagt, er soll das Gesetz dort rein tun und der Bund dort rein tun. Darum heisst das Teil auch Bundesladen, oder? Weil der Bund drin ist. Und einmal pro Jahr hat der Hohepriester einen Bock und einen Stier geschlachtet, ist mit dem Blut in den Tempel gegangen, zum Sühnen erwirken für das Volk. Und er hat das Blut von dem Tier, oder von diesen zwei Tieren, an den Deckel geschmiert von dieser Bundeslade, zum Volk Israel reinigen von ihrer Schuld. Und jetzt sagt der Paulus im Römerbrief, was Kreuz für dich und mich bedeutet. Und er braucht das Bild von der Bundeslade. Das heisst, wir werden heute hin und her kumpen im Neuen Testament, wieder ins Alte Testament, wieder hier ins Dritte Testament, nein, in unsere Zeit. Und wir werden hin und her kumpen. Das heisst, du musst dich festheben, du musst dich konzentrieren, weil es wird theoretisch, aber es wird gut. Sind ihr dabei? Sind ihr wach? Also, letzte Woche hat der Ralf hat die Römerbriefserie fortgeführt und ich möchte euch wirklich ermutigen, die Predigt nachzuhören und hat dort die ersten drei Kapitel wie zusammengefasst, wo der Paulus Gott wie als Richter darstellt. Wie als Richter darstellt und die ganze Welt ist vor Gott auf der Anklagebank. Und das Urteil ist klar, alle Menschen sind schuldig. Und der Paulus macht einen Rundumschlag und er braucht das Alte Testament, um zu sagen, alle Nationen sind schuldig. Ich möchte kurz das nochmal vorlesen, Römer 3, 10 bis 12. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der Verstand hätte, da ist keiner, der Gott suchte. Alle sind sie vom Weg abgekommen, allesamt taugen sie nichts. Da ist keiner, der sich in Güte übte, keiner, auch nicht einer. Schon noch ein krasses Urteil, oder Paulus dort formuliert und er redet dort über die Heiden und alle Juden hören ihm zu und sagen, ja logisch, die Heiden, die gottlosen Heiden, die sind halt böse. Und dann nimmt der Paulus den Rundumschlag, macht ihn noch fertig und haut den Juden auch gerade nochmal einen Klapper und er sagt, ihr habt das Gesetz, ihr meint, ihr seid etwas besser, weil ihr das Gesetz habt, oder, da in der Bundeslade und so. Ihr meint, ihr wisst, was richtig und gut ist und merkt nicht, dass eigentlich das Gesetz alles, was es macht, ist euch überheblich macht, oder? Ihr meint, ihr seid besser, aber sind es nicht und das Gesetz klagt euch genauso an. Und das Gesetz ist schlussendlich nur da, Römer 3, Vers 19, fasst es wunderbar zusammen, damit jeder Mund gestopft wird. Römer 3, 19. Und alle Welt schuldig ist vor Gott. Jedes Maul wird gestopft, hat der Luther übersetzt. Und der Paulus zeichnet wie das Bild von einem Gerichtssaal. Gott als Richter, die Menschheit vor ihm auf der Anklagebank und es wird abgewogen. Ist die Menschheit, wie gut ist sie? Wie besteht sie vor Gott? Das Argument für sie sind gelost worden, das Argument gegen sie sind gelost worden, aber das Urteil ist eindeutig. Jedes Maul ist gestopft und jeder Mensch ist schuldig. Und jetzt tauchen wir in die Situation ein heute. Weil die grosse Frage stellt sich jetzt, was macht Gott mit dem? Wie löst Gott das Problem? Wie begegnet Gott der Menschheit, die in Schuld und Bosheit verhaftet ist? Und der Paulus zeichnet ein Bild, dass Gott in einem Dilemma steckt. Gott ist in der Zwickmühle, weil seine Gerechtigkeit steht auf dem Spiel. Gott hat zwei Möglichkeiten. Entweder er verurteilt die ganze Welt, weil sie hat es verdient, oder er vergibt einfach allen. Und bei beiden hat er ein Problem. Bei beiden steht Gottes Gerechtigkeit auf dem Spiel. Einerseits, wenn jetzt Gott einfach die ganze Menschheit verurteilt und sie vernichtet, kann so ein Gott noch gerecht sein? Kann so ein Gott gerecht sein? Weil einerseits hat er ja Israel versprochen, dass er ihr Gott ist und treu ist zu ihnen. Und wenn er jetzt, Israel ist nicht ein bisschen besser als die anderen, wenn er jetzt Israel einfach bevorzugt, ist das nicht gerecht. Auf der anderen Seite ist er der Schöpfer dieser Welt.
Das heisst, er trägt auch eine gewisse Verantwortung. Also nicht eine gewisse, er trägt Verantwortung für die Welt, wenn er jetzt einfach die Welt vernichtet. Was ist das für ein Gott? Ist Gott denn noch gerecht, wenn er das machen würde? Nein, oder? Jetzt, wenn Gott einfach die Welt vergibt und einfach seine Augen zudrückt im Angesicht von all dem Leid und Bösen, was es gibt, wenn Gott einfach seine Augen verschließt, kann so ein Gott noch gerecht sein? Ich meine, wenn wir heute von einem Richter reden, und ein schwerer Straftäter ist, wird verurteilt oder wird angeklagt, ein Vergewaltiger oder ein Kinderschänder, etwas ganz Schlimmes. Und alle schauen zu und der Richter sagt, ach komm, ich mach mal mein Auge zu, ich mach meine beiden Augen zu, komm, gang, ist okay, für einmal. Dann würden wir alle aufschreien. Dann würden wir alle aufschreien und sagen, sicher nicht, es muss Recht an, es muss Gerechtigkeit herrschen. Ein Richter ist nur gerecht, wenn er gerecht richtet. Und genauso mit Gott, wenn Gott auf seine Augen verschließt vor dem Unheil und vom Leid in der Welt, ist er nicht gerecht. Das heisst, Gott steht im Dilemma, seine Gerechtigkeit steht auf dem Spiel. Und jetzt sagt der Paulus, dass Gott sich aus der Zwickmühle befreit am Kreuz. Gott löst das Problem am Kreuz. Er lässt einerseits das Unrecht und die Schuld der Welt nicht ungestraft, weil Jesus trägt die ganze Schuld der Welt. Das heisst, Gott bleibt gerecht. Auf der anderen Seite bleibt Gott treu seinen Verheißungen als Schöpfer und Gott Israels gegenüber, weil er allen Menschen eine Lösung präsentiert. Nämlich, dass sie gerecht gemacht werden durch den Glauben am Kreuz. Römer 3, Vers 22 bis 24. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, seht ihr, es geht um Gerechtigkeit von Gott, durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied, alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Umsonst oder gratis werden sie gerecht gemacht, dank seiner Gnade durch die Erlösung in Christus Jesus. Wenn es etwas gibt heute, wo du mitnehmen solltest, neben meinen ganzen Ausflügen zu der Bundeslade, zum Kreuz und ins alte Neue Testament, kannst du alles wieder vergessen. Nein, vergiss es nicht, ist auch gut. Aber wenn es etwas gibt, was du mitnehmen sollst, ist, dass es umsonst ist. Dass es gratis ist. Das, was Gott am Kreuz für dich und mich gemacht hat, ist ein Geschenk. Das ist etwas, was wir uns nicht verdienen können, nicht erarbeiten können. Das ist einfach seine Gnade. Das ist sein Geschenk an dich und mich. Du wirst umsonst freigesprochen von deiner Schuld und du wirst noch gerechtfertigt. Das heisst, du bekommst einen neuen Status. Du wirst nicht nur begnadigt, sondern du bekommst einen Status von Jesus. Du wirst gerecht gemacht. Das heisst, es ist gratis, aber es ist nicht billig. Und das dürfen wir nicht missverstehen. Das, was Gott für dich und mich am Kreuz gemacht hat, ist zwar gratis, aber jemand hat einen hohen Preis zahlt für das, nämlich Jesus. Es ist nicht billig. Wenn Gott einfach nur der Menschheit vergeben und die Augen zudrücken vor dem Unheil, wäre das nicht nur billig, sondern es wäre auch ungerecht und es würde nur ansatzweise beschreiben, was Gott durch Jesus am Kreuz für dich und mich gemacht hat. Also, jetzt nächster Vers. Und da, wie hat das Gott jetzt gemacht? Und jetzt gehen wir wirklich mal ganz tief rein. Was ist am Kreuz passiert? Römer 3, Vers 25. Nächster Satz. Ihn hat Gott, also Jesus, hingestellt als Sühnedeckel, wirksam durch den Glauben, durch sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, es geht um seine Gerechtigkeit, durch die Vergebung der Sünden. Und du denkst jetzt auf Deutsch, das ist ja mega kompliziert. Glaubt mir es im Griechisch, es gibt wahrscheinlich keinen komplizierteren Satz im Neuen Testament als der, wo sich alle Köpfe darüber einschlagen, was meint der Paulus da genau. Und der Paulus sagt das Unglaubliche, er sagt, Jesus ist der Sühnedeckel. Und was ist der Sühnedeckel? Der Paulus sagt, Jesus ist der Deckel von der Bundeslade. Der Paulus sagt, das, was der Deckel von der Bundeslade, also der Sühnedeckel, für das Volk Israel bedeutet hat im Alten Testament, ist jetzt Jesus für dich und mich, wenn wir glauben. Jesus ist ein Deckel. Jesus ist der Sühnedeckel. Und du denkst jetzt, das ist ja, was? Das ist ja mega kompliziert. Warum können wir nicht einfach sagen, Jesus ist das Opfer, das Sühneopfer, das uns befreit von unserer Schuld, oder? Wieso müssen wir es so kompliziert haben? Und das ist natürlich ein guter Punkt. Es ist auch nicht falsch. Jesus ist das Opfer, oder? Das ist sein Blut. Und viele Übersetzungen machen das auch so. Einmal das Video, das wir geschaut haben, hat Debbie einfach vorgelesen, Jesus ist Sühneopfer. Und das stimmt, aber es ist unvollständig, weil das Wort, das dort gebraucht wird, heisst auch Sühnedeckel. Es ist beides. Warum ist das wichtig, dass wir das wissen? Warum ist das wichtig? Wegen Folgendem. Schau, wenn wir einfach jetzt den Text lesen und wir machen das im Fast-Food-Modus, wenn wir einfach sagen, ah ja, Gott ist der Richter, Jesus ist das Opfer, er stirbt an unserer Stelle das Opfer, dass wir frei sind und so weiter. Das ist nicht falsch. Verstehe mich nicht falsch. Das ist nicht falsch. Aber es ist unvollständig. Es ist Fast Food. Wenn man das so liest, kommt man ungefähr zu folgendem Bild. Oder? Alle Menschen stehen vor Gott, sind verurteilt. Keiner ist gerecht. Alle sind schuldig. Jedes Maul ist gestopft. Und alle erwarten das Urteil, nämlich den Tod. Und der Henker wird beauftragt, das Urteil vollstrecken, oder? Und im letzten Moment kommt einer, der unschuldig ist, dazwischen, nämlich der Sohn vom Richter in diesem Bild, oder? Der einzige Unschuldige und sagt, nimm mich, ich tritt ein und nimm die Strafe auf mich, die die anderen verdient hätten. Und der Vater stimmt zu und sagt, okay, wir töten den Sohn, damit alle frei können sein und freigesprochen und begnadigt werden. Und jetzt nochmal, verstehe mich nicht falsch. Es ist mir wichtig, dass ihr das mich hört. Die Sicht, die ich jetzt ein bisschen karikiert dargestellt habe, ist nicht einfach falsch. Es ist nicht einfach falsch. Wenn wir das verstehen, dann haben wir viel verstanden. Aber, so wie Fast Food auch nicht per se falsch ist, manchmal braucht man Fast Food. Manchmal muss man zum McDonald's und das Altbewährte essen, oder? Oder? Aber immer nur Fast Food ist einseitig und unausgewogen und immer nur Fast Food ist sogar ungesund. Und die Sicht, die ich jetzt dargestellt habe, kann ungesund werden, wenn wir nur das konsumieren. Wieso ist die Sicht ungesund? Wieso kann das ungesund werden? Weil sich die Frage stellt, was wird hier für einen Gott dargestellt? Was für ein Gottesbild wird hier vermittelt? Und das ist eine wichtige Frage, weil wenn du Gott einfach nur als Richter siehst, das ist nicht falsch, aber wenn du Jesus nur als Opfer siehst, was auch nicht falsch ist, wenn du das nur so anschaust, dann muss man sich fragen, was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott? Kann Gott nicht vergehen, ohne dass jemand stirbt? Was ist das für ein Gott? Ist das ein Gott, der beleidigt ist, der rasend ist vor Zorn, hassig ist auf die Welt und er kann nicht vergeben, bevor ein Unschuldiger irgendjemand stirbt? Das ist eigentlich gleich wahr. Einfach der Zorn muss entladen werden von Gott. Ist das der Gott? Gott verlangt von uns, dass wir unserem Nächsten umsonst vergeben, gratis vergeben. Und er selber kann das nicht, oder wie? Und dann die ganze Sprache vom Blut. Weil das ist für uns so fremd, oder? Mit Opfer, Blut, Schmieren und solche Sachen. Ist Gott blutrünstig? Braucht Gott Blut, das auch besänftigt ist? Und Leute, das sind wichtige Fragen, die man sich stellen muss, weil es gibt viele Menschen, die sagen, an so einen Gott möchte ich nicht glauben. Es gibt Leute, die sagen, nein, was für ein Gottesbild da transportiert wird, hat für mich nichts mit dem Gott irgendwie zu tun, was sich in Jesus gezeigt hat. Dann gibt es Leute, die sagen, nein, das ist nicht der Gott von der Bibel. Wir müssen die ganze Sprache vom Blut und vom Kreuz und von der Stellvertretung weglassen, weil das verstehen wir heute nicht mehr. Und wir reden nur noch von der Liebe von Gott und dass er einfach die Augen zumacht vor Schuld. Und ich glaube, beide Extreme sind falsch. Weil sie etwas Entscheidendes nicht verstanden haben. Und ich möchte, dass du und ich das heute mitnehmen. Schau, wenn im Neuen Testament die Bedeutung vom Kreuz erklärt wird, wenn die Autoren, Paulus, Petrus und Evangelisten, vom Kreuz der Bedeutung reden, dann brauchen sie verschiedene
Bilder, die damals verständlich gesehen sind, zum Bedeutung zu transportieren. Mit Betonung auf verschiedene Bilder. Es werden in der Bibel und Neuen Testament mehrere Bilder gebraucht für das Gleiche. Jesus wird einerseits als Anwalt dargestellt. Der Anwalt. Aber es wird dann noch ergänzt, er ist auch der Hohepriester. Der, der das Volk im Tempel vertritt vor Gott. Das heisst, Gerichtssaal wird ergänzt durch Tempelspruch. Dann ist Jesus nicht nur der Hohepriester, sondern er ist auch das Opfer, das geschlachtet wird. Ja, was jetzt? Ist jetzt Jesus der Hohepriester, der das Tier schlachtet und das Blut hier anschmiert? Oder ist er jetzt Opfer? Könnt ihr euch bitte einig werden? Seht ihr? Mehrere Bilder. Jesus wird als Erlöser, ich könnte noch weit gehen und es gibt ganz viele Bilder, die gebraucht werden. Jesus wird als Erlöser dargestellt. Das ist ein Spruch vom Sklavenmarkt. Ein Sklave wird befreit und losgekauft. Und es spielt auch auf den Exodus, auf die Sklaverei von Ägypten, wo Israel in Ägypten war. Bild nach Bild nach Bild. Und das ist die entscheidende Erkenntnis. Das, was am Kreuz passiert ist, ist einzigartig und kein Bild für sich allein genommen kann fassen, was dort alles passiert ist. Jedes Bild hat zwar seine Berechtigung, aber jedes Bild einfach nur isoliert betrachtet, wird dem nicht gerecht, was dort passiert ist. Das, was am Kreuz passiert ist, ist einzigartig und in dem Sinne auch analogielos, weil das hat es nie gegeben bis dann und wird es auch nie mehr geben. Das, was Gott am Kreuz gemacht hat, ist allumfassend grösser als jedes Bild für sich allein genommen. Schau, ich mache ein Beispiel. Wenn wir das Richter- und Opferbild zur Spitze treiben, dann kann man zum Beispiel Johannes 3, Vers 16 zitieren. Ihr kennt den Vers, Johannes 3, Vers 16, ich möchte ihn kurz vorlesen. Wenn man das auf die Spitze treibt. Denn so hat Gott die Welt gehasst, dass er seinen einzigen Sohn tötete, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Oder? Und ehrlich gesagt beunruhigt mich das jetzt ein bisschen, dass niemand irgendwie aufschreit. Oder? Weil das steht nicht in der Bibel, das habe ich hineingeschrieben. Genau, Amen. Es geht um die Liebe. Aber versteht ihr, wenn man das Bild vom Gericht einfach isoliert nimmt, das ist das wichtigste Bild und das ist die Bedeutung vom Kreuz und dort tun wir alles unterordnen in diesem Bild, kommt schlussendlich zusammen an Gottesbild. Und wir wissen, das ist nicht richtig. Es werden mehrere Bilder gebraucht und genau das macht der Paulus auch. Genau das macht der Paulus auch. Er sagt, Jesus ist der Deckel von der Bundeslade. Er sagt, Jesus ist der Sühnendeckel. Und durch sein Blut bekommen wir Vergebung von der Sünde. Ist er jetzt Opfer oder der Deckel? Ich möchte kurz ins Alte Testament eintauchen, wo der Deckel beschrieben ist, Funktion. Und jetzt werden unsere Augen aufgehen für das, was dort am Kreuz auch passiert ist. Nicht nur, aber auch. 2. Mose 25 bis 21 bis 22. Altes Testament. Gott redet zu Mose. Er sagt, bau die Lade und jetzt redet er über den Deckel. Und setze die Deckplatte oben auf die Lade und in die Lade lege das Zeugnis, das ich dir geben werde. Also die 10 Gebote, der Bund. Dann will ich dir dort begegnen und mit dir reden von der Deckplatte herab zwischen den zwei Cherubim hervor. Cherubim sind die Figuren, die Engel repräsentieren. Gott sagt dem Mose, durchs Gesetz, der Bund, in die Lade rein, unter den Deckel. Und auf dem Ort, von dort will ich dir begegnen und zu dir reden. Warum soll der Mose das Gesetz dort rein tun? Warum soll er das dort rein tun? Später heisst es noch, dass der Krug mit Manna dort rein muss und der Stab vom Aaron. Das muss dort rein, unter den Deckel. Warum? Gott sagt, du alles dort drin, wo dich anklagt, unter den Deckel, in meine Gegenwart, dort, wo ich dir will begegnen und zu dir will reden. Du all das drin, das Manna redet für Gottes Versorgung, aber auch, es spricht für die Undankbarkeit von Israel gegenüber Gott. Der Stab Aaron redet über die Rebellion von Israel gegenüber Gott. Und Gott sagt dem Mose, du alles der gegen dich spricht, alles, was dich anklagt, alles, was deine Fehler offenbart, leg sie in den Kasten rein, unter den Deckel, wo sie bedeckt werden. Und der Paulus sagt jetzt, Jesus ist der Deckel für uns. Gott hat ihn am Kreuz zu diesem Deckel gemacht. Das heisst, am Kreuz ist der Ort, wo all unsere Fehler, alles, was uns anklagt, alle unsere Rebellion, unsere Undankbarkeit bedeckt wird. Jesus ist der Ort, wo alles überdeckt wird. Jesus ist der Ort, wo kein Scham mehr ist, weil alles ist offensichtlich. Wir wissen, welche Fehler wir haben, wir wissen, was falsch ist, aber am Kreuz wird alles bedeckt. Und der Paulus sagt mit dem nichts anderes, als dass Jesus Christus am Kreuz der Ort ist, wo Gott dir und mir will begegnen und zu dir und mir will reden. Der Ort, wo Gott redet, hauptsächlich in dieser Welt, ist da. Das ist der Ort, wo Gott durch Jesus zu uns redet. Das ist der Ort, wo er dir und mir will begegnen. Es ist der Ort, wo all unsere Fehler in seiner Gegenwart aufgehoben sind und bedeckt sind. Amen. Und jetzt sagt Paulus nicht nur, dass er der Deckel ist, sondern er sagt auch, durch sein Blut kommt Vergebung von der Sünde, also das Blut von dem Bock und Stier, wo man an den Deckel gestrichen hat. Ja, was ist er jetzt? Ist er jetzt das Blut, ist er jetzt Tier oder ist er der Deckel? Was ist, wenn der Paulus will sagen? Beides? Was ist, wenn er beides sagt? Das, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat, kann nicht durch ein Bild allein gefasst werden. Und ich möchte dich herausfordern heute. Und ich glaube, der Paulus will uns herausfordern heute, dass wir nicht einfach bei einem Bild hängen bleiben, wenn wir die Bedeutung vom Kreuz erklären wollen, sondern wissen, das, was am Kreuz ist, ist allumfassend grösser und universaler, als dass wir je mit einem Bild zusammenfassen könnten. Und du fragst dich jetzt, warum muss ich das wissen? Schau, es gibt zwei Richtige. Wenn du einfach nur Gott als Richter siehst und Jesus als Opfer, der dich befreit, ist das Hammer, oder? Du wirst am Kreuz freigesprochen von deiner Schuld. Die wird vergeben für das, was du falsch gemacht hast. Und du darfst in Freiheit gehen. Hammer. Nochmal, du bist am Kreuz, du bist angeklagt, du wirst freigesprochen und begnadigt. Hammer. Und du darfst gehen. In Freiheit. Verstehst du Bewegung, die Richtung der Bewegung, die stattfindet? Die Richtung ist weg von dem. Wenn du Gott nur als Richter siehst, was ja okay ist und richtig ist, aber wenn du es nur so siehst, ist Bewegung weg davon. Du distanzierst dich vom Richter, weil du darfst ja in Freiheit gehen. Weil wenn ich ja noch wieder etwas falsch mache, muss ich ja wieder antraben. Dort werde ich wieder gerichtet. Und Bewegung ist weg davon. Und das darf nicht passieren. Wir müssen das Bild ergänzen, zum Beispiel durch die Bundeslade. Der Ort, sagt Gott, der Deckel von dem Ort, wo ich dir will begegnen und zu dir will reden. Siehst du richtig? Ist dort an. Ich gehe zu dem Deckel, weil dort ist Gott. Dort will er mir begegnen. Dort sind all meine Fehler aufgehoben. Dort sind all meine Scham und meine Rebellion und meine Undankbarkeit in seiner Gegenwart aufgehoben. Sie sind bekannt, aber sie sind in seiner Gegenwart. Und die Richtung ist ahne. Die Richtung ist ahne. Und das zeigt etwas, wie wir das Kreuz müssen verstehen. Johannes 3, Vers 16, jetzt nochmal richtig. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Siehst du richtig? Das, was Gott am Kreuz gemacht hat, will anziehen. Das, was Gott am Kreuz gemacht hat, will Gemeinschaft. Er möchte dich anziehen. Wenn wir Jesus am Kreuz hängen sehen, sind das die zwei ausgestreckten Arme von Gott. Er will zu dir reden an dem Ort. Er will dir begegnen an dem Ort. Er weiß von all unseren Fehlern. Und sie sind aufgehoben in seiner Gegenwart. Die Richtung ist dort ane. Und das ist das, was ich uns weitergeben möchte. Gott zieht am Kreuz alle Menschen zu sich. Gott zieht dich und mich in seine Gemeinschaft. Gott will Nähe. Unsere Fehler sind nicht egal, aber sie sind aufgehoben in seiner Gegenwart. Und das ist das, was der Paulus schlussendlich sagt. Jesus vergibt dir nicht nur am Kreuz. Du wirst nicht nur freigesprochen, sondern du wirst auch gerecht gemacht. Du bekommst einen neuen Status. Du wirst nicht nur begnadigt und darfst in Freiheit gehen, sondern du bekommst das, was Jesus hatte. Der Status von einem Sohn, der Status von einer Tochter. Und wir können nichts dazu beitragen, dass wir das bekommen. Es ist einfach nur ein Geschenk von Gott an die Welt, weil er die Welt liebt. Und wir dürfen das einfach im Glauben und Vertrauen annehmen. Ja, was muss ich machen? Was muss ich machen, dass ich da... Nichts. Du darfst es empfangen. Du darfst es empfangen. Und du bekommst den Status, den Jesus hatte. Nämlich vom Sohn und von der Tochter von Gott. Was darf ein Sohn wissen? Was darf eine Tochter wissen? Sie darf wissen, dass sie einen Vater hat. Er darf wissen, dass sie er angenommen ist, wie er ist. Dass er in Gegenwart darf kommen von diesem Vater. Trotz der Fehler, trotz der Schuld. Das ist das, was Gott uns schenkt. Das ist das, was Gott uns schenkt. Ich möchte jetzt noch einfach abschließen mit einem Gebet. Für uns alle. Vielleicht merkst du, wow, meine Augen werden geöffnet fürs Kreuz. Und ich möchte wie Gott bitten, dass er unsere Augen noch weiter aufmacht. Weil das ist nur ein Teil von dem, was Gott für uns gemacht hat. Und ich möchte beten, dass wir in seine Gegenwart... Mein Ziel ist, dass ich möchte dich in seine Gegenwart führen heute Morgen. Ich möchte dich in seine Nähe führen. Dort, wo er redet, dort, wo er dir begegnet, dort, wo er dich kennt, dort, wo er alles weiss von dir, dort, wo aber all deine Scham überwunden ist und bedeckt ist. Ich möchte dich dort anführen. Lass uns doch aufstehen dazu und nachher werden wir noch singen und beten. Gott, ich danke dir für das unglaubliche Geschenk von dir, was du am Kreuz für uns gemacht hast. Jesus, wenn du am Kreuz redest und wenn du am Kreuz uns willst begegnen, möchte ich an diesen Ort kommen. Ich möchte mich nicht wegbewegen von dir, Gott, sondern ich möchte deine Einladung annehmen, dass du mich anziehst. Gott, ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest für die Wahrheit. Und allen Leuten jetzt hier drin, die Mühe haben, das zu glauben, dass du ihnen wie die Last wegnimmst und dass sie wirklich vertrauen dürfen, dass sie nichts müssen leisten müssen, um anzutreten an den Thron. Ich bitte dich für all die Leute, die sich selber verurteilen, die das Gesetz immer wieder aus deiner Gegenwart rausnehmen und sich anklagen. Ich bitte dich, dass du wie die Augen öffnest für die Wahrheit jetzt, Gott. Dass wir kommen können, so wie wir sind. In deine Gegenwart, Jesus. Amen.